There are known knowns. There are things we know that we know. There are known unknowns. That is to say, there are things that we now know we don't know. But there are also unknown unknowns. There are things we do not know we don't know.
Was für ein toller Witz. Da klopft sich die Journalie speichelleckend auf die Schenkel und merkt nicht, dass Donald Rumsfeld, der in seinem Leben zweifellos eine Menge abgefuckt hat, mit seinem Satz vom Unbekannten, über das wir nicht wissen, dass es existiert, in einer kongenialen, fast Descartes'schen Verkürzung à la Ich denke, also bin ich, dem Nagel auf den Kopf getroffen hat. Die gedankenlose Ignoranz, die das Presskorps im Soundbite demonstriert, ist leider berufsimmanent und schlussfolgernd aus der Tatsache, dass die Tätigkeit des Journalisten neben der Befriedigung persönlicher Eitelkeiten nur ein Ziel hat, den Rezipienten, ja uns, ist diese Ignoranz der simplen Wahrheit gegenüber, dass wir nicht wissen können, offenbar in uns allen verankert. Denn der Mensch ist ein narratives Wesen. Mit dieser simplen, aber ursächlichen Aussage beginnt Nassim Nicholas Taleb's Buch The Black Swan, im Untertitel Die Auswirkungen des höchst Unwahrscheinlichen. Dass der Mensch Geschichten braucht, wer wüsste das besser als ein Rezensent? Das Problem jedoch ist schlimmer. Der Mensch kann ohne Geschichten ganz offensichtlich gar nicht leben. Geht etwas schief, bemühen wir Katzen, die unseren Weg kreuzen. Funktioniert es ganz wunderbar, Spinnen nach Sonnenaufgang. Kommen wir klar mit der großen, dicken Frau, sind es Gegensätze, die sich anziehen, gefällt uns die kleine Schlanke, gesellt sich gleich und gleich ganz großartig. Die Ursachen für diese beschriebenen Wirkungen sind nicht im geringsten real, und wenn man nicht zu den Menschen gehört, die permanent Salz über ihre Schultern werfen, wird es von uns auch ganz aufgeklärt erkannt. Nur hören wir kurze Zeit später aufmerksam in der Tagesschau einem Rohstoffexperte untertitelten Mann zu, der uns den Ölpreis im Herbst prognostiziert. Wohl begründet anhand von Kurven, politischen und wirtschaftlichen Argumenten, gefolgt vom Rentenexperten, der uns erklärt, dass der heute 25-Jährige im Jahr 2048 im Durchschnitt eine Rente von 813 Euro im Monat erhalten wird und wir merken gar nichts. Denn was wäre es auch für eine journalistische Leistung, zwei Leute mit diesen Titeln weiß auf blau zu befragen und es käme ein kurzes »Wir können es nicht wissen« heraus. Nun, es wäre die Wahrheit. Nassim Nicholas Taleb hat diese früh zu spüren bekommen, denn aufgewachsen als Sohn gesellschaftlich etablierter Eltern im Libanon der 70er Jahre, der Großvater war gar stellvertretender Ministerpräsident, wurde aus der gesicherten Zukunft in einem aufgeklärten Land von einem Tag auf den anderen ein Leben im Bunker. Natürlich nur eine kurze Episode, wie dem damals Adoleszenten von allen Seiten erklärt wurde, das geht vorbei. In ein paar Wochen ist alles wieder, wie es war. Als es bekanntermaßen anders kam, ging Taleb in die USA, studierte und vor die Frage gestellt, was werden wolle, bekam folgenden Ratschlag.
The most important piece of advice was, in retrospect, bad. But it was also, paradoxically, the most consequential, as it pushed me deeper into the dynamics of the black swan. It came when I was 22, one February afternoon, in the corridor of a building at 3400 Walnut Street in Philadelphia, where I lived. A second-year Wharton student told me to get a profession that is scalable, that is, one in which you are not paid by the hour, and thus subject to the limitations of the amount of your labor. It was a very simple way to discriminate among professions, and from that, to generalize a separation between types of uncertainty. And it led me to the major philosophical problem, the problem of induction, which is the technical name for the black swan. It allowed me to turn the black swan from a logical impasse into an easy-to-implement solution, and as we will see in the next chapters, to ground it in the texture of empirical reality.
Also wurde er, verkürzt gesagt, Börsenmakler oder, wie der Belzebub heute genannt wird, Investmentbanker und fand damit den wohl am besten geeigneten Beruf, Theorien zu sammeln über die Unfähigkeit des Menschen und Vorhersage zu leben. Die Freizeit, die man in diesem Beruf ob der von ihm soeben beschriebenen Verdienstmethodik findet, nutzte Taleb zum Studium ihm passend erscheinender philosophischer Standards und Obskuritäten, alles von Anfang an unter der, hier der Pointe wegen verkürzten Fragestellung, warum sind fast alle Prognostiker Betrüger? Kurze Antwort, weil wir das so wollen. Wenn wir viel Geld dafür bieten, zu erfahren, was in der Zukunft passieren wird, wird sich irgendwann jemand finden, der das Geld nimmt und eine Prognose stellen. Dazu kommt, dass der um Prognosen bettelnde Mensch offensichtlich ein so ängstliches Wesen ist, dass er eine Zukunft ohne Orientierung nicht erträgt und lieber irgendeine Orientierung nimmt als die richtige. So berichtet Taleb mit augenscheinlicher Freude von Experimenten, in denen Wissenschaftler ihre Probanden zunächst ein Glücksrad drehen und diese danach schätzen ließ, wie viele Staaten der afrikanische Kontinent habe. Gefragte mit niedrigen erspielten Nummern antworteten konsequent mit niedrigeren Zahlen als Probanden mit hohen Gewinnnummern. Der die Prognose gebende Mensch wiederum, und das sind wir am Ende in der einen oder anderen Situation alle, leidet unter dem noch viel verhängnisvolleren Problem der hemmungslosen Selbstüberschätzung. Verschärft durch den Umstand, dass diese desto ausgeprägter ist, je gebildeter der Vorhersager zu sein meint. Folgendes Experiment bestätigt jegliches Vorurteil gegenüber eingebildeten Schnöseln. Man nehme einen Raum mit Menschen, sagen wir 30 Leuten, und gebe ihnen folgende, nun wirklich erfolgreich lösbare Aufgabe. Man frage, wie viele Bücher befinden sich in der Hausbibliothek Umberto Ecos? Es gewinnt nicht der, der die richtige Zahl nennt, nicht mal Umberto Eco selbst wird sie kennen, sondern derjenige, der einen richtigen Bereich setzt. Die Antwort irgendwas zwischen 10 und 1 Million wäre in den Regeln des Spiels legitim und vor allem richtig, es sind ungefähr 30.000 Bücher, aber keiner der Probanden, mit denen Talib das Spiel in mehreren Durchgängen gespielt hat, konnte sich dazu durchringen, eine solche Antwort zu geben. Man wird wohl noch schätzen können. 2.000 bis 4.000, 100.000 bis 200.000, alles Mögliche an Antworten wurde gegeben, aber keiner spielte sicher und sagte ehrlich, ich weiß es nicht, ich kann es nicht wissen. Ich nehme den größtmöglichen Bereich. Ähnliche Tests mit etwas auswertbareren Fragen, gemacht mit Taxifahrern bis Harvard-Absolventen, brachte ähnliche Ergebnisse mit einzig der Erkenntnis, je höher der Expertenstatus, desto geringer die Trefferquote. Die eben geschilderten beiden Probleme sind jedoch nur ein Bruchteil des Panoramas des menschlichen Sehfehlers, das Taleb in The Black Swan aufmacht. Es ist eher ein Präludium zur Hauptfuge, woher wollen wir eigentlich wissen, die der Autor auf 350 dicht gepackten Seiten variiert und mit immer neuen, kleinen Erstaunlichkeiten ergänzt, die, wenn sie einmal erzählt sind, so logisch klingen, dass man sich vorkommt, als wäre man bisher ein Anhänger Erich von Denikens gewesen, was zur Folge hat, dass man, ganz aufgeklärter Natur, die man ist, den Autor wiederum sehr skeptisch betrachtet. Aber Taleb ist das zufrieden, denn der Zweifel an seiner Autorität ist ihm Ergebnis genug, ist er doch Zweifler an vielen, vielen anderen und sucht nicht zu missionieren, sondern in Frage zu stellen. Das kann im Tonfall schon mal etwas eifernd klingen, wie der Amateurhistoriker, der sich von den Koryphäen verlacht sieht, aber Taleb ist kein Amateur, er ist ein Anti. Antihistoriker, Antiprognostiker und ein paar andere Antis nebenher, was ihn manchmal zugegeben ein wenig querulant erscheinen lässt. Er macht die provozierte Abneigung im Buch aber immer wieder vergessen, denn zu vielfältig sind seine Argumente, zu überraschend, meist in zweierlei Sinn, sind seine Überraschungen, denn oft sagt man sich zunächst, das hätte ich nicht gedacht und danach, aber eigentlich ist es völlig klar. Ein Beispiel, woher wissen wir eigentlich, dass morgen die Sonne aufgeht?
The Uber-Philosopher Bertrand Russell presents a particularly toxic variant of my surprise jolt in his illustration of what people in his line of business call the problem of induction, or problem of inductive knowledge, capitalized for its seriousness, certainly the mother of all problems in life. How can we logically go from specific instances to reach general conclusions? How do we know what we know? How do we know that what we have observed from given objects and events suffices to enable us to figure out their other properties? There are traps built into any kind of knowledge gained from observation. Consider a turkey that is fed every day. Every single feeding will firm up the bird's belief that it is the general rule of life to be fed every day by friendly members of the human race, looking out for its best interests, as a politician would say. On the afternoon of the Wednesday before Thanksgiving, something unexpected will happen to the turkey. It will incur a revision of belief. From the standpoint of the turkey, the non-feeding of the 1001st day is a black swan. For the butcher, it is not, since its occurrence is not unexpected. So you can see here that the black swan is a sucker's problem. In other words, it occurs relative to your expectation. You realize that you can eliminate a black swan by science, if you're able, or by keeping an open mind. Of course, like the LTCM people, you can create black swans with science by giving people confidence that the black swan cannot happen. This is when science turns normal citizens into suckers.
Aber auch dies ist nur eine Facette des Buches. Taleb ist kein missmutiger Skeptiker des Alles und Jeden, kein Nihilist. Er unternimmt alles, dem Leser zu ermöglichen, ohne das Wissen und das Wann des nächsten schwarzen Schwans in der endlosen Folge der Weisen im Leben klarzukommen. Denn dass das geht, ist eher ein herzerfrischendes Beispiel. Das Buch ist in eher anspruchsvollem Englisch geschrieben, weniger wegen der sprachlichen Brillanz als aufgrund einer Mischung aus Wahl-New Yorker Slang, englischer Nicht-Muttersprachlichkeit, die man auch nach 30 Jahren noch liest, und dem inhaltsbedingten Anteil an Fremdwörtern. Es ist jedoch auf Deutsch unter dem Titel »Der schwarze Schwan«, die Macht höchst unwahrscheinlicher Ereignisse erschienen, kostet dort jedoch stattliche 24,90 €. Aber es lohnt sich. Ich habe mich in letzter Zeit nicht wirklich häufiger beim Hinterfragen von Aussagen, Prognosen und Ergebnissen ertappt. Ein gesunder Skeptizismus steckt heutzutage schließlich in fast jedem westlichen Großstädter. Nein, die Leistung des Autors ist es, ein zwar buntes, aber kohärentes Bild des modernen empirischen Skeptizismus zu zeichnen. Aus einem Kaleidoskop von Erkenntnissen bekannter und unbekannter Publikationen der letzten 3000 Jahre, aus einem Leben voller Wendungen, aus einer Berufserfahrung mit Abstand zur eigenen Profession, untermalt vom bitterbösen Auslachen des philosophierstudierenden Establishments und gekrönt von Anekdoten, Experimenten mit überraschendem Ausgang und frappierenden Gedankenspielen, die nacherzählt an der Bar einen anregenden Abend garantieren und uns alle klüger und schöner werden lässt.